Meier trifft MedizinerInnen. Die etwas andere Sprechstunde mit Thomas Meier. Wer sind eigentlich die Frauen und Männer, die uns in Arztpraxen und Spitälern untersuchen, behandeln und pflegen? Was treibt sie an? Was bringt sie an ihre Grenzen? Ich bin Thomas Meier, Schriftsteller aus Zürich. In dieser etwas anderen Sprechstunde treffe ich spannende Menschen aus der Medizin und unterhalte mich mit ihnen über die großen und kleinen Fragen des Lebens. Meier trifft Mediziner. Hier bin ich bei Dr. Thomas Sigrist in der Klinik Barmelweit.
Herzlich willkommen.
Im Kanton Aargau oder
ja.
So? Kanton Aargau.
Ja.
Und wir haben hier eine wunderbare Ambiance. Man hört es vielleicht, die Grillen. Da ist der Städter natürlich sofort ganz entrückt, wenn er sowas hören kann. Sie haben mir auch, als ich reingekommen bin, gleich stolz ihre Aussicht gezeigt. Die ist ja wirklich erhebend. Wir sind hier sehr abgeschieden. Wie ist das für Sie, wenn Sie hier arbeiten dürfen?
Ein Genuss. Leider schauen wir viel zu wenig nach draußen, aber die Patienten dürfen nach draußen und wir können da mit Neid das Nachsehen haben nach draußen. Wenn es regnet, ist es durchaus okay. Wenn die Sonne scheint, ist es etwas schwer, nur nach draußen zu schauen.
Können Sie denn gar nicht nach draußen?
Außer man tut es. Wie überall. Doch, wir können.
Es gibt Zeit dafür.
Ja, vor allem natürlich die Mahlzeiten. Die Mittagsessenszeit ist wunderschön auf der Terrasse bereits im Frühling. Sie merken, ich freue mich, über das berichten zu können. Ist wunderschön hier.
Seit wann sind Sie hier?
Mit Unterbrüchen das erste Mal 2004 und dann immer wieder gekommen und jetzt seit 2012 definitiv hier. Und nicht mehr weggekommen.
Wie muss ich mir das vorstellen mit dem immer wieder kommen?
Es ist ja das Typische für die Assistenzärzte, Oberärzte, also diese Karriere in der Weiterbildung zum Facharzt und dann auch im Spital eine Karriere zu einem Oberarzt, leitenden Arzt, bis hin dann auch zum Chefarzt, habe ich immer wieder Unterbrüche gehabt, bin mich an unterschiedlichen Stellen zur Weiterbildung gegangen und wieder zurückgekehrt in neuer Funktion, oder auch in einer alten Funktion wieder zurückgekehrt.
Und wussten Sie da schon, dass das hier eine längere Station sein könnte später?
Nein, ich wusste es nicht, aber ich habe beim ersten Mal gemerkt, doch, das passt. Die Umgebung, die Patienten, so etwas die Kultur, die Stimmung, es passt zu mir. Bin wieder zurückgekommen. Mit der Zeit ist es so schön, dass man vergisst, wie schön das es ist und man zieht weiter. Und dann vermisst man das Schöne und kommt wieder zurück.
Sie sagen, es passt mit den Patienten. Nun wechseln die ja, hoffentlich. Was meinen Sie damit, es passt mit den Patienten?
Als Lungenspezialist ist natürlich die Raucherlunge so ein Thema, nebst anderen wie Asthma oder auch Tumorerkrankungen. Aber die Raucherlunge, auch genannt COPD in der Abkürzung, die ist häufig bei uns. Und es sind Patienten, die haben verschiedene Ausprägungen und auch so das Menschliche, das Persönliche schwingt immer mit. Zum Teil die Schuldfrage, ich habe geraucht. Andere aber auch so diese Raucher, die hierher kommen, sagen, ich rauche weiter, da können sie machen, was sie wollen. Und so diese Herausforderung, diese Unterschiede bei den Patienten, das gefällt mir. Auch zusammen mit einem Rehabilitationsaufenthalt, sie sind etwas eine längere Zeit hier. Im Durchschnitt sind das 3 Wochen. Da hat man auch Zeit, mit den Patienten zu arbeiten. Das ist etwas Schönes. Mehr als nur Medikation oder Intervention, auch etwas mit ihnen zu arbeiten.
Man sagt ja, an Partys sei es dort lustiger, wo die Raucher stehen. Gilt das auch hier?
Kann ich so nicht behaupten, wir sind auch sonst lustig. interessant, bei uns sind viele ehemalige Rauchende, aber auch Rauchende noch. Aber ich glaube, ist natürlich in einer solchen Klinik, gibt es auch Stellen, wo geraucht werden darf, nicht im Haus, sondern außerhalb. Da treffen sich auch die Raucher. Ich kann das beobachten. Gibt immer wieder mal lustige Situationen, ja.
Und wenn Ihnen jetzt jemand sagt, ich werde weiter rauchen, dann können Sie tun, was Sie wollen. Akzeptieren Sie das dann und tun nichts mehr oder tun Sie doch noch mehr Dinge?
Ich mache Sprüche drüber.
Machen Sie mal einen.
Ja. Also spontan kommt mir jetzt gerade keinen in den Sinn. Ist wirklich so in der Situation dann die Komik oder die so etwas provozierende Sprüche. Wie, ja, sie gehören zu diesen renitenten Personen, die wollen einfach nicht hören. Und solche einfach etwas zum Teil provozierenden Sprüche. Die kann man nicht bei jedem Patienten, Patientin gleich machen. Also der eine spricht gut drauf an. Aber im Grundsatz spreche ich es aus und sage Ihnen, ja, das ist für mich in Ordnung, das ist kein Thema. Und öffne Ihnen aber die Türe quasi, wenn es doch ein Thema wieder sein sollte, stehen wir zur Verfügung, sind wir hier. Also die Türe geht nie zu.
Warum hört denn jemand nicht auf mit dem Rauchen?
Da gibt es viele Gründe. Es gibt gewisse, die höre ich natürlich hier vom Patienten gut, ist schon etwas älter, immer wieder so im Sinne von, ja, jetzt habe ich schon mein Leben lang geraucht, je nachdem, ich habe schon eine Krankheit vom Rauchen und ob ich jetzt da ein Jahr, zwei länger lebe, mir macht es Spaß, ich rauche gerne, ich rauche weiter, bis hin zu halt auch der Abhängigkeit vom Nikotin. Ich will aufhören, aber es gelingt mir einfach nicht, weil dieser Zug vom Nikotin, wenn die nächste Zigarette wieder kommen sollte, das ist enorm. Und die sagt dann, komm zu mir, geh mit mir draußen rauchen. Und die wollen aufhören und schaffen es einfach nicht.
Und für Sie als Arzt, was ist davon, ich sage jetzt mal, glaubwürdig oder hinnehmbar? Oder gibt es gar keine Gründe, finden Sie, man kann aufhören, man muss aufhören?
Nein, beides. Also das ist wirklich, ich sage mal, jeder ist des eigenen Glücks Schmiede. Ich kann ihn begleiten, ich kann ihn unterstützen, aber ich kann nicht jemanden dazu verdonnern, mit dem Rauchen aufzuhören oder auch geschweige ihn den überzeugen, den Charakter ändern oder weiß ich was. Ich spreche einfach offen mit Risiken, Gefahren, ich spreche aus, Rauchen schadet, aber ich akzeptiere auch die Menschen so, wie sie sind. Und wenn sie sagen, ich will weiter rauchen, dann ist das etwas, das gilt es zu akzeptieren und ist völlig in Ordnung.
Gibt es aber den einen Satz, der wirklich einfährt, bei dem die Leute sagen, wow, jetzt überlege ich es mir nochmal?
Ist sehr unterschiedlich. Es gibt Leute, da hilft es, wenn sie eine Konsequenz sehen, beispielsweise die Lungenfunktion ist schlecht, ist noch 30% von dem, was es sein sollte. Da gibt es solche, da fährt das ein. Bei den anderen ist das völlig egal. Häufig ist es so, dass eine Herzerkrankung, also ein Herzinfarkt, viel mehr einem trifft, als wenn man eine Raucherlunge, eine COPD hat. Herzinfarkt, das geht das ans Lebendige. Oder auch eine Tumorerkrankung. Ich habe Lungenkrebs. Das ist viel einschneidender. Aber es gibt auch Menschen oder Personen, die sagen, ja, jetzt habe ich das, so what? Ist einfach so. Also gibt es nicht pauschal, alle reagieren so oder so auf eine Aussage XY.
Jetzt kann man ja auch Lungenkrebs bekommen, ohne geraucht zu haben. Ist das dann besonders schockierend für die Leute, die das bekommen?
Vielleicht nicht schockierend, oder die Diagnose ist, glaube ich, für viele schockierend im Sinne von, ich habe jetzt Krebs, ist schon bewegend, ob geraucht oder nicht geraucht. Das ist jedes Mal ein bewegender Moment. Viele erahnen etwas vielleicht, aber dennoch, die Krebsdiagnose ist einfach nicht schön. Das ist etwas Schreckliches. Es gibt vielmehr die dann sagen, ja, ich bin ja selbst schuld. Die gestehen sich nicht so ein, ich darf traurig sein, ob dieser Diagnose, sondern nein, ich darf ja nicht, weil ich habe ja geraucht, ich bin selbst schuld. Das ist das. Und die nicht geraucht haben, die sind vielleicht so im Sinne von, das ist nicht fair. Die hadern etwas.
Aber sie haben in dem Sinne nichts beigetragen.
Ja, und das ist manchmal auch erleichternd. Das ist ein Schicksalsschlag. Mhm. Ist dann vielmehr in der Umgebung schwierig, wenn man mit anderen Leuten spricht und dann sagt, ich habe Lungenkrebs, dann macht jeder, ah ja, geraucht, selbst schuld. Und die beklagen sich zuweilen etwas. Ich muss immer sagen, aber ich bin nicht Raucher, ich habe nie geraucht, ich bin nicht selbst schuld.
Finden Sie, Selbstschuld ist bei einem Raucher anwendbar, kann man das so sagen? Oder ist das etwas gar verkürzt?
Vielleicht bin ich dort etwas zu liebevoll mit den Rauchenden. Ich finde, nein. Selbstverständlich weiß jeder, der raucht, es schadet. Als Vernunftsmensch ist es klar, was wir machen, aber der Mensch ist ja nicht vernünftig, das wissen wir. Das Ähnliche ist mit Alkohol, das Ähnliche ist mit dem Übergewicht und Essen. Der Mensch ist nicht Vernunftstier und weiß das einfach und handelt auch so, sondern es ist leider wirklich so, dass wir unvernünftig handeln, und das mache ich nicht zum Vorwurf. Aber es gibt andere Ansichten und die kann ich auch nachvollziehen.
Also andere ärztliche Ansichten?
Ärztlich und nicht ärztlich, also in der Gesellschaft auch, ja.
Ja, die Gesellschaft ist ja eher, ich sage jetzt mal, etwas ungroßzügig, wenn es um diese Dinge geht. Das Selberschuldverdikt kommt ja sehr zügig.
Es kommt aber unterschiedlich und das finde ich spannend. Also ein Manager, der gestresst ist, der nur wenig Zeit zum Essen hat, vielleicht etwas übergewichtig ist, männlich und einen Herzinfarkt hat, da sieht das etwas anders aus. Da ist das eine, vielleicht ein Attribut für, du hast sehr viel gearbeitet, du bist jetzt gestresst, du hast dich verausgabt, und da ist der Rauchfolge oder Schrägstrich Schaden ist angesehener als eine Raucherlunge. Eine Raucherlunge aus dem letzten Loch pfeifend, ja, du bist halt selbst schuld, das ist nicht so angesehen. Das kommt je nach Krankheit drauf an.
Also wenn noch eine Leistung dahinter steht, dann ist man nachsichtiger.
Eine vermeintliche Leistung.
Vermeintliche Leistung. Wie sind Sie zur Medizin gekommen?
So wie man es nicht erwartet, über das Militär. Ich war, habe meine Matura gemacht, war in der Schule und wusste nicht, was ich tun soll. Zum Glück gibt es ja noch das Militär, das sagt einem, was man tun soll. Und dort gab es sogenannte Zugsanitäter, das ist wie eine Rettungssanitäter, aber im militärischen Setting. Da habe ich plötzlich gedacht, das ist noch interessant, und so kam ich in die Medizin.
Das ist jetzt etwas beschleunigt, würde ich mal sagen. Erstens, was war es denn für eine Truppe?
Das war bei der Artillerie, Funker, Fahrer, also mit Kategorie PW-Antennen gestellt und eben diese Zugsanitäter-Ausbildung. Und es war schon wirklich, es hatte dort Adjutanten, die einem da unterrichtet haben, die haben das sehr gut gemacht, sehr spannend, und dann hat es mich wirklich gereizt, rein das Manuelle, das Biologische, also weniger das Wesen Mensch, sondern das Biologische interessanterweise, und ich habe mich dort dann relativ kurz entschlossen zum Studium angemeldet, weil die Frist ja abläuft, habe ich mich einfach angemeldet und bin so ins Studium gekommen. Doch, es war sehr kurz und...
Dieser Zugsanitäter, der wurde nicht zugeteilt, das wurde angeboten und Sie haben sich gemeldet.
So ist es, ja.
Und wo war dann das Erweckungserlebnis darin? Was haben Sie gemacht, bei dem Sie dachten, doch, das, da ist mehr für mich drin?
So die Übungen, also die Vorstellung der Kriegsverletzungen, da wird man mit dem Körper konfrontiert, natürlich auf Bildern und Puppen etc.
Ich kenne die Bilder, ich war okay. Bei den Sanitätstruppen. Ich habe noch einen ganzen Stapel zu Hause dieser Fotos.
Und das wirklich, es hat mich das Interesse am Mensch, am Organismus, an der Biologie hat mich dort sehr gereizt. Interessanterweise wäre vielleicht die Alternative, ich mache Biologie, weil es gibt auch noch Pflanzen und Tiere, aber es war irgendwie, der Mensch hat mich fasziniert. Und wie wenn ich es damals gewusst hätte, das war richtig, aber ich wusste es noch nicht damals. Aber es war der richtige Weg.
Und die Umteilung zur Sanitätstruppe war dann auch ein Thema?
Das wurde zum Thema gemacht.
Das heißt, anhand des Studiums dann...
Ja, das war in der Tat so, dass ich ein freundliches Aufgebot bekam nach der dritten Prüfung, dass ich jetzt zur Sanität umgeteilt werde. Und dort angekommen hieß es, willkommen, ihr seid alles Ärzte, ihr wünscht euch alle die Offiziersschule, wir machen da weiter. Das war in der Tat so.
Und wie war die Offiziersschule?
Eindrücklich, weil es kamen ganz unterschiedliche Leute zusammen, solche, die schon den Facharzt fertig hatten, solche wie ich, die noch im Studium waren, im fortgeschrittenen Studium, also unterschiedliche Leute und jetzt auch mit neuen Dingen, mit Führungsaufgaben, mit Lernen. Früher habe ich in der Artillerie Handgranaten geschossen, ich habe mit dem Gewehr geschossen. Plötzlich wurde ich an Infusionen ausgebildet. Und so kann ich voller Stolz behaupten, ich von mir, ich bin einer der wenigen Ärzte in der Schweizer Armee mit Handgranatenausbildung, die mir dann auch nicht wirklich viel half, aber ich habe sie zumindest.
Aber die Führungsausbildung, die half Ihnen vermutlich später. Zumindest jetzt sind Sie leitender Arzt. Vorher waren Sie leitender Offizier. Gibt es da Parallelen?
Ja, sicher, es gibt Parallelen, es ist sicherlich eine Führungsausbildung, aber es war vieles medizinisch und es ist jetzt nicht die so wirklich führungsorientierte Offiziersschule der Sanität, wie es in anderen Truppengattungen ist. Aber ich habe mir dort schon etwas Führungserfahrung abgeschaut und in den Alltag mitgenommen. Aber die Führungswerkzeuge für den Alltag, jetzt unterdessen als Chefarzt und Bereichsleiter, die habe ich woanders geholt. Das
Wo denn?
Ist nicht Militär. Ja, da gibt es heute diese ganzen Master- und Zertifikatslehrgänge, früher Nachdiplomstudien, als solche Wege, Zusatzweiterbildungen nach dem Abschluss.
Wie führt man denn als leitender Arzt? Da leitet man ja dann Ärztinnen und Ärzte.
Ja.
Was ist da die Herausforderung, die alltägliche?
Ja, dass es Ärzte sind.
Was heißt das?
Wir sind Fachexperten oder haben hohe Expertise. Und mit dieser Expertise führen wir natürlich Patienten, Angehörige, also den Alltag, fachlich vielleicht auch, also für andere Professionen helfen wir Entscheidungen treffen. Und das führt uns dazu, dass wir auch in der Hierarchie etwas die Leiter hochgehen können. Und Führung bedeutet aber auch andere Werkzeuge. Da ist nicht nur die Fachexpertise gefragt, sondern auch Führungsexpertise. Und die ist nicht immer gleich ausgeprägt, der eine ist zum Führen geboren und der andere nicht so. Diese Erkenntnis, auch die Selbstreflexion im sich selbst führen, da gibt es sehr große Unterschiede.
Sind Sie ein geborener Anführer?
Ich habe sicher, aber ich denke, da haben es viele, haben so das Alpha-Tierchen in sich drin, der eine mehr ausgeprägt als der andere. Bei meinen ist es so gering, dass die sagen, ich will nie führen, das gibt es. Und da gibt es andere, die sind so ausgeprägt, die sagen, ich bin zum Führen geboren.
Ich führe.
Genau, ich bin wahrscheinlich dazwischen. Also ich habe all diese Eigenschaften auch, aber ich war nicht ins Studium eingestiegen und gesagt, und ich werde Chefarzt und das ist meine Berufung, sondern als junger Assistenzarzt habe ich dem damaligen Chefarzt gesagt, ich werde sicherlich nie Chefarzt, wenn ich sehe, was der alles macht. Und gut, hier bin ich.
Was macht denn der alles?
Ich glaube, als junger Chefarzt, wenn ich meinen damaligen Chef beobachtet habe, war es halt nicht nur das Medizinische, also medizinische Expertise, die man hat, sondern auch all diese Sitzungen und da sieht man dann nicht so dahinter, was ist das genau, was macht man an diesen Sitzungen? Budgetsitzungen, finanzielle Führung, Personalführung, politische Führung, das Netzwerk, also ganz vieles dabei und das sieht man gar nicht so. Und das habe ich dann auf dem Weg als Assistenz, Oberarzt, leitender Arzt, habe ich das alles gesehen und es hat mein Interesse geweckt und dann habe ich mich auch entsprechend dort gebildet, weitergebildet.
Also es war nicht mehr abschreckend für Sie?
Nein, es war etwas Attraktives plötzlich.
Sie sagen politische Führung, was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, im Gesundheitswesen ist doch auch Politik drin. Es gibt solche, die machen das professionell, also Gesundheitspolitik. Es gibt Gesundheitsökonomen. Und für mich war es lange etwas unklar, was da alles geschieht. Und mit dem Netzwerk, das man dazu gewinnt, sei es in Kommissionen von Fachgesellschaften, in Vorständen, beispielsweise in meinem Fall einer Lungenliga, kommt man so etwas dazu und merkt ja, wie wichtig auch diese Vernetzung ist, das Gestalten, das Gestalten der Rahmenbedingungen sind wichtige Aufgaben. Und ich habe gemerkt für mich, ich möchte am Patienten bleiben, aber gestalten können, dass dort auch für die Patienten, dass ich etwas Gutes bewirken kann. Das ist nicht nur am Individuum möglich, sondern auch in der Gesellschaft. Und auf diesem Weg habe ich auch gemerkt, als Politiker, Gesundheitspolitiker sehe ich mich nicht. Ich bin nicht ein politischer Mensch in dem Sinne, aber es ist etwas, das auch wichtig ist im Gesundheitswesen.
Wenn Sie sagen, Sie gestalten Rahmenbedingungen, die für die Patienten das Leben erleichtern, können Sie da ein konkretes Beispiel machen?
Was uns immer noch nicht gelungen ist, ist beispielsweise beim Rauchstopp, wir waren schon beim Thema, dass die Nikotinersatzprodukte müssen die Patientinnen und Patienten selbst bezahlen. Das ist keine Leistung. wenn ich eine andere Erkrankung habe und eine Prävention durchführen möchte, wird das teilweise von der Krankenkasse übernommen. Was ist der Grund, wieso beim Rauchen nicht und bei anderen Krankheiten ja? Und dort, denke ich, haben wir in der Prävention noch Nachholbedarf. Ist nicht ganz einfach, das wissen wir auch bestens.
Lassen Sie uns kurz über Rauchprävention sprechen. Mhm. Auf den Zigarettenpackungen stehen ja Warnhinweise, die allen bekannt sind, aber vermutlich auch wirkungslos. Wie sähe Ihrer Meinung nach eine wirklich effektive Prävention aus? Was müsste getan werden?
Da muss ich Ihnen leider widersprechen, so weh es mir tut, aber es ist sehr wirksam, das, was auf den Packungen ist. Es ist die Frage, für wen ist es wirksam? Ist es in der Sekundär- oder Tertiärprävention wirksam oder in der Primärprävention? Man weiß international, es gibt Dinge, die sind sinnvoll, wenn man die macht. Wir in der Schweiz sind da zögerlich. Wenn ich nur schon jetzt schaue, was mit dem Tabakproduktegesetz, Marketing, Werbung an die Jugend, was da die Schweiz macht, da verliere ich wieder gerade ein paar Haare mehr, weil ich denke, so die Scheuklappen eng bezüglich diesem Thema, das gibt es ja nicht. Wir wissen, wenn Jugendliche mit Vaping beginnen, wo Nikotin drin ist, das hat eine Konsequenz. Man weiß, wenn man Zigaretten kauft und auf der Packung das sieht, kann es abschreckend sein. Wenn das Nikotin schon im Körper ist und diese Sucht macht, dann sind diese Bilder nicht mehr so abschreckend. Das bin ich dabei. Dort hilft es natürlich, je teurer die Packung ist, umso abschreckender für das Portemonnaie ist es. Und da sind wir auch noch nicht an einem Bereich, der wirklich schmerzhaft ist, wenn ich mit anderen Ländern vergleiche.
Wenn Sie sagen, wir sind da mit Scheuklappen unterwegs, was heißt das konkret? Was tun wir nicht, was andere tun und was auch wir tun müssten?
Thema Werbung, Jugendschutz, das auch unter ein Gesetz stellen. Ist ja auch bei diesem E-Zigaretten-Thema, ist ja momentan noch so, aber das soll ja geändert werden, dass dort die Vorgaben nicht so eng sind. Also das heißt, ich muss nicht so genau nachweisen, wie viel Nikotin habe ich drin. Da gibt es Unterschiede. Für mich jetzt als einer, der die Konsequenzen hiervon sieht, muss ich sagen, dass überhaupt Nikotin in solchen Vaping-Produkten für Jugendliche oder Nichtrauchende möglich ist zu kaufen, ist ja unglaublich. Eine potente Substanz, die abhängig macht, ist frei zugänglich, ab einem gewissen Alter, ist frei zugänglich für nichtrauchende, nicht abhängige Personen. Das ist ja Katastrophe.
Also wie müsste es aussehen? Wie müssten die Rahmenbedingungen sein, dass die Jugendlichen besser geschützt sind?
Ich denke dort wirklich, also einmal das Sichtbarsein von solchen Produkten, also wenn ich es nicht sehe, dann interessiert sie mich auch nicht. Das ist sicher ein Thema. Und dann ist die Schwierigkeit, die ich auch nicht lösen kann, ist eben jetzt, wenn man das kaufen kann, wir sind auch in einer liberalen, freiheitsliebenden Welt, die ich ja auch, ich genieße das in der Schweiz zu haben, also ich kann entscheiden, was ich tue. Da bin ich natürlich vielen Versuchungen ausgesetzt im Alltag. Irgendwo muss ich auch lernen, damit umzugehen. Aber ich finde dennoch so eine Substanz wie Nikotin, der Raucher kann sich's frei kaufen in der Drogerie. Es könnten ja auch Jugendliche in der Drogerie Nikotinpflaster kaufen. Das macht einfach niemand, weil es nicht angepriesen wird. Aber den Zugang zu Nikotin ist doch sehr einfach und den müsste man etwas erschweren. Wie jetzt genau in eben politischer Art und Weise das sinnvoll ist, das Level zu setzen, kann ich nicht beantworten. Es ist für mich in meinem Empfinden noch zu wenig hoch, dieses Level oder diese Hürde, wie man zu Nikotin kommt als Nichtrauchende.
Ja, und wenn das Nikotin natürlich noch in ansprechende Flavors wie Bubblegum verpackt wird, ist es ganz vollends fatal.
Völlig. Und auch ich, also ich, für mich ist ja auch Gerüche, die triggern mich an. Ich habe an Gerüche so starke Erinnerungen, da geht was ab. Und das sind tolle Erinnerungen, die ich zum Teil habe an die Jugend oder an irgendetwas. Und wenn jetzt noch das Nikotin mit so tollen Gerüchen vermischt wird, ja, das ist einfach attraktiv. Und dann kommt diese Substanz und sagt dem Hirn, bestätigt das, ja, das ist sehr attraktiv, tolle Sache. Und dort müsste man zumindest das voneinander trennen können. Und die tolle Erfahrung an Gerüchen, an Flavors, an Poppig, an etc., also diese Versuchung nicht noch leichter machen.
Und wenn jetzt die Vapes wohl die Flavors hätten, aber kein Nikotin, dann hätte man ihr grünes Licht? Oder ist das dann auch nicht so ideal?
Lassen Sie mich das von der heutigen Perspektive beantworten. Ja, ist das natürlich verlockend, weil dann das Nikotin nicht mehr drin ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, so das Vape, also ich ziehe an etwas, das nicht einen Rauch, sondern einen Dampf gibt, aber so das Bild des Rauchens oder Vapens ist natürlich auch stigmatisierend und in der Gesellschaft im Sinne der Vapen ein paar, das sind so coole. Also das Bild erzeugt auch wieder etwas, eine gewisse Nachfrage. Wenn ich von heute entscheiden könnte, würde ich sagen, ja, lieber kein Nikotin drin, aber Vaping ist gut. Vielleicht komme ich aber auch zum Schluss, es wäre ideal, gar kein solches Bild abzugeben. Wieso brauchen wir das? Wieso brauchen wir dieses Bild? Wir könnten noch andere Bilder erzeugen, die uns glücklich machen.
Was ist Ihre Antwort, warum wir das brauchen?
Weil wir nicht vernünftig sind als Menschheit, als Gesellschaft nicht und als Individuum nicht. Ich denke, dort ist wirklich auch die Psychologie. Es gibt Psychologen, die sind im Marketing tätig und Marketing will uns etwas verkaufen. Und das ist auch gut so, das ist ein Teil der Gesellschaft und soll so sein. Ich kaufe ein Auto und spreche dort an auf die psychologischen Tricks, die es gibt. Das ist legitim und da wehre ich mich ja nicht dagegen und ich selbst falle auch drauf rein. Aber deshalb geschieht das, weil halt der Mensch auf diese Verkaufsargumente, auf vor allem Nonverbale, sehr gut anspricht. Das ist so.
Kehren wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Arzt Thomas Sigrist, der da studiert hat, nachdem er Zugsanitäter geworden war und sozusagen Blut geleckt hat, wenn man will.
Schönes Bild, genau.
Wann im Studium war für Sie klar, in welche Richtung es geht?
Nein, es ist so ein laufender Prozess. Im Studium gibt es auch ein Praktikumsjahr. Das ist unterschiedlich, so Größenordnung 5. oder 6. Studienjahr. Da geht man in die Spitäler und lernt auch etwas verschiedene Bereiche kennen. Und in diesem Praktikumsjahr, bei mir war es im 5. Jahr, merkte ich ja, so eher der Internist, weniger die schneidende Zunft liegt mir. Und so bin ich nach dem Studium dann auch in die innere Medizin gegangen. Das hat mich bestätigt und dort kam dann irgendwann mal die Lust, nebst der inneren Medizin mich zu spezialisieren auf die Pneumologie. Und das war dann aber nach dem Studium, während der Weiterbildung zum Internisten und dann habe ich die Weiterbildung zum Pneumologen angeschlossen. Also es ist so laufend. Das hat ganz viel zu tun mit Krankheitsbildern, mit Patienten, mit Vorbildern auf ärztlicher Seite, mit Zufällen, dass man eine Anstellung XY bekommt, hat ganz viele Einflüsse. Und plötzlich ist man als Pneumologe und Internist irgendwo tätig.
Aber wo war der Tipping Point in die Pneumologie?
Ja, am Ende des Tages hat es mich fasziniert und ich wurde von meinem ehemaligen Chefarzt empfohlen, dass ich an die Universitätsklinik ging. Mag ich mich noch gut erinnern, Vorstellungsgespräch beim dortigen Chefarzt und ich wollte meine Flexibilität unter Beweis stellen. Ich könnte mir vorstellen, Pneumologie, ich könnte mir auch Onkologie, fände ich spannend, und Endokrinologie wäre auch etwas sehr Spannendes. Und hat er mich angeschaut und gesagt, Herr Sigrist, da können Sie ja die ganze Medizin machen. Sie müssen sich entscheiden, Pneumologie.
Das war sein Vorschlag?
Nein, da habe ich das einfach, da habe ich eher gesagt, Sigrist, Sie müssen sich entscheiden. Da habe ich einfach dort kurz entschlossen gesagt, ich will Pneumologie. Weil er mich also nicht in die Ecke gedrängt, sondern gesagt, Sigrist, Sie müssen sich lernen zu entscheiden. Was wollen Sie? Und dann wurden die Weichen gestellt. Das kam nicht von ungefähr. Aber dort war es so richtig, okay, jetzt ist es so, jetzt ist es ausgesprochen.
Aber das schwärte schon in Ihnen, aber da kam es dann quasi intuitiv zum Vorschein.
So ist es, genau. Ja. Ich denke, es hatte mit Vorbildern zu tun im Vorspital, mit den Krankheitsbildern. Auch, dass man etwas manuell tun kann, also mit den Händen. Eine Lungenspiegelung, Brusthöhlenspiegelung, sogenannte Thoracoskopie. Also man kann etwas mit den Händen tun. Es gibt eine Lungenfunktion, das ist Physik, das ist Messung. Da kann man mit Zahlen kann man etwas machen. Und zugleich auch der Intellekt, also Rätsel nachgehen, was ist das für eine Krankheit? unklare Symptome, wie gehören die zusammen mit Untersuchungsbefunden, so etwas, das die Rätsel lösen. Das ist ganz vieles zusammen, hat mich dann fasziniert.
Also eine Art Sudoku, wenn man so will.
Sie sprechen etwas an, ich mache heute Sudoku als Hobby, so wenn ich abschalten will. Ja, genau, das trifft sich gut.
Und wenn man sich für Pneumologie entscheidet, was passiert dann als nächstes?
Da muss man sich um die Weiterbildungsstellen kümmern. Also es ist ja so, dass man für Weiterbildung Facharzt XY muss man gewisse Abteilungen besuchen, gewisse Spitäler muss man besuchen. Und da gilt es einem, diese Karriereschritte respektive Bewerbungen auszuarbeiten. Wo will ich hin? Manchmal muss man sich bewerben, muss etwas Geduld haben, zukommen und dann dort halt Learning on the Job als Assistenzarzt Pneumologie. Dann geht der Weg einfach noch etwas weiter.
Und was war Ihre erste pneumologisch-ärztliche Tätigkeit?
So kam ich auf die Barmerweid. Ich war in Basel angestellt und der Chef eben hat mir dort gesagt, das wollen Sie, ich Pneumologie und er zuerst Barmerweid. Und so kam ich von Basel angestellt in der Barmerweid an, habe sie kennengelernt hier. So das Rüstzeug der Basispneumologie sollte ich hier erlernen. Und so habe ich die Barmerweid kennengelernt und gedacht, das ist ein toller Ort und habe damals dem Chef gesagt, wenn er dann irgendeinmal einen Oberarzt suchen würde, würde es mich freuen, wenn er sich bei mir meldet, und bin so wieder zurück nach Basel gekehrt und habe meine Weiterbildung dort auf der Pneumologie gemacht.
Wie sieht der Alltag des Pneumologen oder der Pneumologin denn aus? Was begegnet einem da alles?
Interessant. Vielseitig, abwechslungsreich. Das können sein, also Patientenkontakte, kann sein ambulant, ist natürlich auch vieles, kann man ambulant machen in der Pneumologie, zum Teil stationär. Es sind so Krankheitsbilder, auch die ganz unterschiedlich sind, von Krebserkrankungen zu dem typischen Asthma und eben diese Raucherlunge, die COPD, aber auch hin zu sogenannten Lungengerüsterkrankungen, also das sind so immunologische Prozesse im Körper, also die einen ganz anderen Pathomechanismus haben. Also es heißt, ist vom Krankheitsbild sehr vielseitig. Verschiedene Komorbiditäten, also andere Krankheiten, sei dies im Hals-Nasen-Ohrenbereich, aber auch kardial natürlich, das Herz liegt in der Nähe, bis hin auch gewisse Assoziationen zum Gastrointestinaltrakt, Magen-Darm. Also dort auch sehr vielseitig, auch in die Nacht hinein, diese sogenannten respiratorischen Schlafstörungen, also Schlafapnoe, aber auch die Atempumpenversagen nachts. Also vielseitig vom Krankheitsbild. Und auf der anderen Seite kann man auch mit vielen verschiedenen diagnostischen und therapeutischen Interventionen tätig sein, was auch wieder den Alltag bereichert.
Also es klingt sehr abwechslungsreich. Was ist das Schönste daran?
Für mich persönlich wirklich die Abwechslung, dass ich im Alltag, kann sein, dass ich eine Sprechstunde habe, danach werde ich zu einer Lungenfunktion gerufen. Jetzt als Spitalpneumologe kann es auch sein, dass ich dann auf die Visite gehe oder schwierige Fälle bespreche im Team mit anderen Ärzten, aber auch mit Physiotherapeuten, Pflege. Und dann geht es weiter zu einem Velobelastungstest, dann wieder in die Sprechstunde. Und so kann wirklich von Stunde zu Stunde eine andere Herausforderung, eine andere Tätigkeit sein, eben sehr abwechslungsreich.
Und ist das etwas, das geplant daherkommt, diese Abwechslung, oder chaotisch?
Es ist chaotisch geplant. Also das heißt, in der Regel ist es schon so, oder wir haben jetzt im stationären Bereich die Visiten, die sind in der Regel am Morgen, in einer gewissen Zeit, bei uns jetzt zwischen 9 und 12 Uhr, dort ist die Visite gegeben. Im Vorfeld haben wir auch Weiterbildungen. Also das heißt, da bekommen wir Bildung oder wir geben sie weiter. Ist unterschiedlich. Nachmittag ist häufig dann so etwas die Diagnostik wie Lungenfunktion, Velotest, Sprechstunde oder auch Eintritte anschauen. Währenddem dann so Untersuchungen, die wiederum das Nüchternsein des Patienten erfordern, die sind dann am Morgen. Also eine Lungenspiegelung ist vielleicht am Morgen eine Lungenspiegelung vor der Visite. In unserem Fall gibt es andere Häuser, da hat man den ganzen Morgen Lungenspiegelungen. Und deshalb, gewisse Dinge sind geplant, aber geplant durcheinander, und andere sind wieder so etwas nacheinander. Das kommt darauf an, wo man arbeitet.
Sie sagten, auch Sie werden gebildet. Was lernen Sie noch dazu?
Am meisten von den Patienten. Da mich immer wieder einlassen auf die Symptome. Ist halt so, die machen nicht das, was wir sagen, sondern wir sollten uns an ihnen ausrichten. Und das ist manchmal immer wieder eine Herausforderung, weil vieles ist auch nicht klar, wenn der Patient sagt, ich habe jetzt Atemnot, woher kommt die? Also das heißt, ich lerne dort am meisten, nicht eine vorgefertigte Meinung zu haben, sondern eine Offenheit, jeden Tag wieder offen zu sein, die Neugierde zu haben, was steckt dahinter. Ich lerne natürlich auch viel von den jungen Assistenzärztinnen und Assistenzärzten, die kommen von der Universität, vom Studium, die bringen auch neues Wissen mit, respektive stellen Fragen, wo ich mir mein Wissen erarbeiten muss, dass ich die Fragen auch beantworten kann. Also als Weiterbildungsstätte lernt man sehr viel von den jungen Kollegen und den Ansprüchen von ihnen. Und dann gibt es natürlich auch diese Weiterbildungsveranstaltungen für die Ärzte selbst, für Fachärzte. Da wird dann strukturiert über ein Thema Lungenfibrosen, COPD, Asthma, was auch immer. Werden Tagungen oder Stunden, was auch immer, virtuell oder physisch vor Ort angeboten.
Was ist denn rein fachlich das jüngste Wissen, das Sie sich angeeignet haben?
Es fand gerade letzte Woche der Jahreskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Pneumologie statt. Und dort war etwas für mich sehr Interessantes, Palliativ-Care, Palliativmedizin in der Pneumologie. Das war jetzt für mich gerade so das zum Mitnehmen der Kenntnisse dort hiervon.
Mögen Sie kurz berichten, was da passiert?
Ja, also das ist einfach so eine, es war eine Session, wie man das so schön sagt. Verschiedene Referentinnen, Referenten haben ihre Perspektive aufgezeigt. Und was ich für mich mitgenommen habe, ist das Kontinuum von nicht, man ist nicht palliativ und heute ist Datumswechsel, morgen ist man palliativ, sondern es ist ein Kontinuum. Das beginnt je nach Definition unterschiedlich. Man kann es eben nicht so festmachen. Man kann nicht sagen, so viele Wochen, Monate vor dem Tod beginnt es, weil wir wissen ja nicht, wann der Tod eintritt. Aber es ist etwas in diesem Bereich, wenn es dem Ende des Lebens naht. Und es gibt unterschiedliche Momente in der Palliativmedizin und die können täglich ändern. Und das Schöne für mich war es auch zu sehen, dass wir das bei uns auch umsetzen und so machen. Und was ich dort auch versucht habe mitzunehmen, wie können wir das verbessern, indem wir das Wissen der Institution zur Verfügung stellen. Und das ist ein Key-Message auch der Palliativmedizin, wir müssen uns überlegen, was ist noch sinnvoll? Was ist notwendig? Wo kann man etwas Überflüssiges wegnehmen? Wer entscheidet das? Wie kommt man zu dieser Entscheidung mit den Patienten zusammen? Und das war so für mich das Spannende, dort zu lernen bezüglich Palliativcare.
Wir haben über die schönen Seiten Ihres Alltags gesprochen. Vielleicht mögen Sie noch was zu den schwierigen Seiten sagen. Was ist etwas, an dem Sie immer wieder anstehen?
Ich habe es zwar selbst in der Hand, das ist so die Erkenntnis, die mit der Zeit kommt, und dennoch stehe ich immer wieder an das Hamsterrad, das alle nur allzu gut kennen, das Hamsterrad des Alltages, dass man einfach die ganze Zeit etwas am Abspulen ist und ich sage immer so, ein Schritt zu spät ist, also der Druck im System und dort auch immer die Aussage, ja, das ist halt das Gesundheitswesen, die Finanzen, die drücken uns so sehr, das ist ein guter Schuldiger gefunden, wer uns drückt. Und doch auch die Erkenntnis, wir haben selbst in der Hand. Also wir müssen das uns selbst entgegenstellen und das Hamsterrad, wir sind drin, wir geben das Tempo vor. Und nicht von außen, wir dreht jemand das Rad und immer schneller, sondern wir sind selbst drin. Und das ist im Alltag manchmal das Schwierigste und das Unangenehmste, dort drin zu sein und zu wahrzunehmen, dass man das selbst in der Hand hat.
Was heißt das konkret, das Hamsterrad?
Termin, ein Termin am anderen. Also wenn Sie mich fragen, ja, ist das jetzt geplant oder nicht? Ich sage immer, mein Tag ist um 7:50 vorbei, 7:50 am Morgen, weil dann ist der erste Termin in meiner Agenda, der fixe Termin. Zuvor habe ich etwas freischaffend in meinem Büro zur Verfügung und ab 7:50 gehen die Termine durch und dann ist 17 Uhr und dann ist der letzte Termin. Und dann habe ich wieder Zeit für mich, in meinem Tempo etwas abzuarbeiten. Und dort spüre ich das Hamsterrad mit diesen ein Termin am anderen und in der Regel halt auch so ohne Zwischenzeit. Also man endet um 00 und geht bereits weiter den nächsten Termin um 00. Das ist alles Planungssache. Man plant dann eben selbst falsch. Und deshalb sage ich, man muss es muss in den Spiegel schauen und sich an der eigenen Nase nehmen, um das anzupassen. Nicht nur immer von außen gesteuert.
Aber planen Sie schon ein Mittagessen ein, oder?
Ja, und es wird einem auch eingeplant, komm, wir gehen zusammen essen, wir können gerade noch besprechen. Das ist ja auch, es ist teilweise wie eine Sitzung und ist auch gut. Und das ist halt auch im Gesundheitswesen, manchmal kommt es anders. Also es gibt, die Patienten sind nicht alle nur so zum Planen, es gibt auch Notfälle und Unvorhergesehenes und das verschiebt einem dann den Tagesplan. Das gilt es auch aufzufangen und leider ist das häufig die Mittagszeit, die dort sehr...
Die Knautschzone.
Die Knautschzone ist, genau.
Und es ist nicht möglich, einfach Termine rauszustreichen, um etwas weniger hamsterig zu sein im Tag?
Wollen Sie mir jetzt den Spiegel vorhalten? Mein Gegenüberspiegelbild sagt immer dasselbe und irgendwie schaffe ich es doch auch nicht.
Aber Sie hätten es in der Hand. Also Sie könnten sagen, hallo, morgen nur noch 7 statt 9.
Einer meiner ehemaligen Chefs hat mir genau das vor Augen gehalten und immer gesagt, du hast das selbst in der Hand. Ich habe ihn immer noch im Hinterkopf abgespeichert. Es ist so und da geht es mir gleich wie dem Raucher. Ich weiß, es ist unvernünftig, einen Termin an den anderen zu planen. Und wieso mache ich es nicht? Ich habe es ja selbst in der Hand. Jetzt könnten Sie mich gegenfragen, ja, sind Sie süchtig danach? Ich weiß, diese Frage noch nicht zu beantworten.
Also lassen wir es offen, aber wonach wären Sie denn dann genau süchtig?
Ich glaube, ich gehöre zu diesen Menschen, die so wie Wellen reiten. Es gibt eine Welle nach der anderen, ich versuche auf die Welle zu kommen, diese Welle zu reiten, es macht Spaß. Ist etwas aufwendig, erfordert Kraft, kaum ist die Welle vorbei, suche ich mir die nächste Welle. Ich glaube, das ist das Spaßige, also das Gestalten, etwas tun, etwas erleben, also nicht nur geben, auch erhalten. Ich glaube, ich bin nach dem süchtig, nach etwas Gestalt, nach Unterhaltung. Also es ist wirklich, es läuft was, es geht etwas und ich kann nicht so gut einfach hier sitzen und nichts tun, außer zu Hause, da kann ich es, dort hole ich es dann ab. Bei der Arbeit sehe ich dann aber auch auf der anderen Seite, dort gibt es noch was zu tun, dort könnten wir uns verbessern, dort könnte ich mich verbessern, dort noch das machen. Dort ist doch noch auch ein Antreiber im Perfektionismus und Ehrgeiz zu suchen.
Also man könnte sie als Lungensurfer bezeichnen, der auf die nächste schöne Welle wartet.
Ja, ja.
Was gibt Ihnen denn Ihre Arbeit hauptsächlich?
Ich empfinde es als sehr befriedigend. Ich glaube, der Umgang mit dem Menschen, mit dem Gegenüber. Ich bin jetzt... Ich selbst nicht der Forschungstyp, also mich interessiert nicht unbedingt das Wissen zu generieren, sondern ich wende Wissen gerne an bei meinem Gegenüber. Und das können Mitarbeitende sein, als Führungsperson kann ich dort das Gegenüber mit coachen. Ich kann Patientinnen und Patienten coachen. Also ich glaube, das Gegenüber gibt mir ganz viel zurück und das treibt mich an.
Was denn genau?
Auch eine schlechte Nachricht, wenn einem das gelingt, diese gut zu überbringen und dort jemand zwar mit einer schlechten Nachricht zu konfrontieren, aber es mag einem gut gelingen, ist das ein Stück weit befriedigend, weil man merkt, man hat etwas Gutes getan. Viel angenehmer ist ein positives Feedback einem Mitarbeitenden geben oder etwas Positives, es ist nicht bösartig, einer Patientin zu geben. Ist natürlich viel befriedigender, aber auch das andere kann befriedigend sein, eine schwierige Situation zu lösen, eine Herausforderung anzunehmen. Heute sagt man Challenge accepted. Ich glaube, es hat auch damit zu tun.
Also Sie produzieren Sinn, könnte man sagen.
Die Antwort überlasse ich gerne den anderen, die mich dann nach dem beurteilen dürfen. Ich hoffe es zumindest, ja.
Sie sagen, zu Hause gelinge Ihnen das ganz gut, das Nichtstun. Tun Sie dann auch nichts oder haben Sie ein Hobby?
Nichts tun ist ein Hobby. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Ich habe die Ressourcen durchaus in der Natur und deshalb eben auch so, wie sind wir beim Arbeitsplatz der Barmerweide. Also hier habe ich Natur, zu Hause habe ich Natur. Da gehe ich jetzt gerne auch in die Natur, sei dies mit dem Fahrrad oder zu Fuß. oder in den Garten dort und natürlich auch gegenüber im Privaten, und das ist in der Regel die Familie oder auch enge Freunde. Dort hole ich mir auch die Ruhe zurück. Aber manchmal kann es wirklich so sein, dass ich ruhig in der Natur sitze und glücklich bin.
Und das Sinnstiftende und das Wellenreiten, das fehlt Ihnen dann nicht?
Dann blicke ich zurück, wie schön die Wellen waren, und genieße die nochmal vor meinem geistigen Auge, speichere mir die ab. Vielleicht kann ich später einmal nicht mehr Wellen reiten, aber da kann ich sie zumindest abrufen.
Also die nächste Arbeitswoche wartet ja bestimmt auf Sie und damit auch wieder ordentlich Wellengang.
Definitiv.
Ist das hier Ihre letzte Station?
Boah, das weiß ich nicht. Und das muss ich auch nicht wissen, weil ich zuversichtlich bin. Wellen kommen, Wellen treiben mich an. Ich werde weiter Wellen reiten. Bis jetzt ging ich zweimal von der Barmerweid weg und kam wieder zurück. Also ich kam dreimal auf die Barmerweid. Man kann sagen, alle guten Dinge sind drei. Das könnte ein Indiz sein, dass das so bleibt. Aber es spielt mir auch nicht so eine Rolle, weil ich bin überzeugt, es kommt gut, sowohl für die Barmerweid als auch für mich, ob gemeinsam oder getrennt. Aber solange wir gegenseitig voneinander profitieren, einen Sinn erleben, passt das sehr gut zusammen.
Hatten Sie Glück oder haben Sie das alles selber gemacht?
Ich hatte Glück, das selber tun zu dürfen und können. Ich bezeichne mich durchaus als glücklichen Menschen, aber auch im Sinne von «ich hatte Glück». Ich glaube, da hilft es einem, wieder mal zu schauen auf andere Schauplätze, und da müssen wir nicht im Detail jetzt auf diese eingehen, aber wenn wir die Weltpolitik anschauen, wenn wir andere Menschen auch in der Schweiz sehen, nur schon das Glück, ich rauche nicht, mir geht es gut. Ich habe ganz viel Glück im Leben gehabt und ich weiß dies zu schätzen. Und dennoch ist auch ein ganzes Stück Arbeit dahinter, sich so weit zu bringen und dann das Glück zu haben, dass man vielleicht jetzt auch in diese Position gewählt wurde. Ist nicht nur Glück, ist auch Können, sowohl als auch, aber ich bin glücklich dabei.
Es möge so bleiben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Das war Thomas Sigrist mit Thomas Meyer auf der Barmelweid. Vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank auch.
Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie weitere hören? Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie gar eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Dann schreiben Sie mir auf kontakt@meiertrifftmediziner.ch. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi. Bis zum nächsten Mal. Ihr Thomas Meyer.